Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über ganz viele Themen rund um Familie. Und heute geht es um einen Schritt im Leben, den man sich gut überlegen sollte und den man im Optimalfall nur einmal im Leben macht. Wenn man es mehrmals tut, ist es aber auch nicht schlimm. Und zwar geht es heute ums Heiraten und dafür habe ich mir einen echten Pfarrer eingeladen, nämlich den Nikolai.
Hi, hallo, ich freue mich voll hier zu sein und über dieses Thema mit euch zu sprechen, mit dir zu sprechen, aber freue mich auch einfach an alle, die zuhören, herzliches Hallo und gleich mal, ihr hört Schwäbisch, vielleicht müsst ihr irgendwie noch eine Untertitelfunktion einführen in euren Podcast,
oh, ich glaube, das brauchen wir gar nicht.
Aber ich versuche mich mit Hochdeutsch auf jeden Fall, so gut es geht.
Sehr gut. Nikolai, du bist als Pfarrer aus Plastik bekannt, erzähl mal, warum Pfarrer aus Plastik?
Long story short, wir waren im Vikariat, wir hatten um 18 Uhr frei, also Vikariat, die Ausbildung zum Pfarrer und um 18 Uhr war Schluss und wir hatten noch eine Nacht vor uns und es wurde öfters mal feuchtfröhlich und wir hatten keinen Fernseher, wir hatten nur eine Boombox und damals gab es das Lied Palmen aus Plastik von Bones MC und Raf Camora, vielleicht kennst du ein oder andere noch und dann hat mal einer gegrillt, hey, du bist der Pfarrer aus Plastik. Und ich habe meinen Instagram-Kanal dann schnell geändert in Pfarrer aus Plastik. Und nicht wissend, dass dieser Kanal irgendwann mal erwachsen wird, habe ich mir da so einen komischen Namen gegeben, der mir bis heute ab und zu mal noch hinterhergetragen wird. Weil Plastik ist ja jetzt eigentlich nicht so das Produkt, was man so supporten sollte. Aber ich heiße nun mal so und das ist mein Insta-Name und die Geschichte dahinter.
Ja, verrückt. Bist du eigentlich selbst verheiratet?
Ja, ich bin verheiratet mit Katrin seit 2017, also jetzt auch schon, lass mich mal rechnen, satte 7 Jahre. Krass, oh, dann sind wir jetzt im verflixten 7. Jahr.
Eieiei. Oh nein, ich bin im 5. Jahr.
Ja, da hast du noch ein bisschen Gnadenzeit.
Ja, noch ein bisschen. Ah, verrückt. Also meine Frau und ich haben nach ganz vielen Jahren Beziehung geheiratet. Wie war das bei euch?
Ganz ähnlich. Also wir sind schon viel länger zusammen. Seit 2011 zusammen und dann eigentlich erst nach 6 Jahren geheiratet.
Okay.
Wie war es bei euch?
Ja, sogar noch länger zusammen. Ach was? Also wir sind, ja, wir haben das halbe Leben eigentlich jetzt schon miteinander verbracht bisher.
Seid ihr so eine richtige Jugendliebe sozusagen?
Ja, ja.
Süß.
Wir mein Gott, das ist sweet. Wir kennen uns aus der Schule. Und ja, so richtig auseinandergerissen hat es uns irgendwie nie, sondern ja, es waren traumhaft. Verschiedene Phasen im Leben, die sehr unterschiedlich waren, auch zum Teil bis zu 3 Jahren Fernbeziehung, die notwendig waren, aber es hat sich immer irgendwie weiterentwickelt und letztendlich haben wir dann erst 2019 in der Zeit meines Vikariates, also der praktische Ausbildungsteil zum Pfarrer, ich bin ja schließlich auch Pfarrer für die, die das noch nicht gehört haben, haben wir dann geheiratet. Wie habt ihr geheiratet? Wie war das damals?
Also wir haben kirchlich geheiratet, tatsächlich in unserer Heimatgemeinde. Also Katrin kommt 3 Kilometer weiter von meiner Heimatstadt Kirchheim unter Teck entfernt, kommt sie her. Und ich war immer auch schon in Dettingen in der Jugendarbeit, da haben wir uns auch kennengelernt. Und dort haben wir dann auch geheiratet. Und absolutes Highlight war, dass gleich 2 gute Freunde von uns getraut haben. Also wir haben sozusagen sogar 2 PfarrerInnen gehabt an unserer Hochzeit.
Ja, verrückt. Ich habe da tatsächlich auch auf meine Jugend zurückgegriffen. Ich habe hier, wo ich jetzt lebe, Jugendarbeit gemacht, also in dem Dorf, wo ich herkomme, und habe dort auch dann den Pfarrer gefragt, der das mit uns machen würde, weil wir uns schon ewig kennen. Es war jetzt nicht so, dass ich das nach Pfarrer ausgesucht hätte. Vorher hatten wir eine standesamtliche Trauung, bei der ich drum gebeten habe, es kurz und schmerzlos zu machen, weil für mich war diese standesamtliche Geschichte ein Verwaltungsakt und keine Riesenparty. Woraufhin die Standesbeamtin, die eigentlich da sein hätte sollen, krank geworden ist. Und dann kam so eine, die hat so eine Standard-Blabla aus der Schublade gezogen.
Ja, da gibt's so genau Copy-Paste.
Ganz gruselig. Ja. Und ich fand das so furchtbar. Und das Allerschlimmste war, ein paar Monate später haben Freunde von uns standesamtlich geheiratet und der Standesbeamte da hat einfach genau dasselbe erzählt.
Ja, da gibt's vorformulierte Formulare. Ja, das hat mir das auch meine Standesbeamtin erzählt. Also das ist.
Das hat weder bei uns noch bei denen gepasst, aber es war irgendwie komisch. Und kirchlich war es dann auch schön. Damals kam quasi mein ganzer Vikarskurs noch dazu. Wir haben große Feier gehabt. Wir kommen ja aus so einer Weinregion und haben dann auch auf dem Weingut gefeiert.
Nice, sehr schön.
Was richtig schön war und damals sogar relativ günstig, weil vor Corona waren die Locations alle gefühlt halb so teuer.
Ja, ist so.
Und wenn ich ja heute höre, was da teilweise aufgerufen wird für diese Hochzeitsfeiern. Wie ist das bei euch, Baden-Württemberg? Ähnlich schlimm?
Ja, also ich nehme gerade wieder einen gegenläufigen Trend wahr. Also eine Zeit lang hat sich da jeder überboten, auch von meinen Brautpaaren, die ich so trauen darf als Pfarrer, immer höher, weiter, größer, noch spektakulärer, irgendwo Italien, Weingut. Wobei ich auch mal das Privileg hatte, davon zu profitieren und meine geniale Trauung in Südtirol machen durfte. Also ich, macht es ruhig, wenn ihr es euch leisten könnt, alles cool. Aber gerade nehme ich den Trend wahr, dass viele wieder zurück zur guten alten Festhalle kommen. Ja. Und zwar bei 4 von 10 meiner Brautpaare heiraten jetzt einfach wieder in so einem ganz normalen Gemeindesaal. Also vielleicht ist da gerade wieder eine Kehrtwende am Start, dass es nicht mehr nur teurer, exklusiver sein muss, sondern auch mal wieder zurück zu den Basics.
Ja, ich glaube, bei uns liegt es vor allem an der Region, weil hier natürlich auch so Hochzeitslocations sind, die sehr gefragt sind. Also ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt, aber zwischen Tüll und Tränen ist so eine Hochzeitssendung, weil ja man so quasi den, ich nenne es mal Schwanzvergleich der Hochzeiten macht. und an der Stelle ist es halt so, dass sehr häufig auch mal Pfälzer Hochzeitslocations, die so hier im Umkreis von 10 Kilometern liegen, auftauchen. Und an der Stelle muss ich sagen, naja, dass die sich mit Preisen überbieten, ist jetzt kein Wunder. Ich glaube, das ist nicht überall so, oder?
Nee, also bei uns ist nach wie vor so der Trend gerade im Ausland zu heiraten, also bei denen, die nicht jetzt zurück zur Festhalle gehen, ist tatsächlich so Toskana ganz angesagt. Das sind aber auch die, mit denen ich dann relativ wenig zu tun habe, weil die tatsächlich oft auch eher freie Rednerinnen, freien Redner engagieren, weil sie irgendwie denken, wir machen das gar nicht. Aber hey, kurzer Spoiler, ich fahre mit euch immer nach Italien.
Ich auch. Also ich fahre überall hin, ist kein Problem, das habe ich auch schon öfter gesagt. Man findet tatsächlich für fast alles Lösungen. Das ist so ein Thema, was ich immer ganz wichtig finde, den Leuten zu sagen, weil ich habe, wenn die Leute sich trauen, bei den Kirchens anzurufen, immer das Gefühl, dass sie den Eindruck haben, so und jetzt werden sie in ein festes Korsett gepresst, das sie eigentlich gar nicht haben wollen. Und dann müssen sie so kleine Dinge aushandeln. Und ist das bei dir so?
Also diese Vorstellung, die gibt's. Und dagegen arbeite ich auch an. Und das ist so auch einer meiner Anliegen, warum ich auf meinem Insta-Kanal immer wieder auch gerade Hochzeiten gerne zeige.
Ja.
Auch um zu zeigen, ihr könnt gern freie Trauredner buchen. Ja. Ich bin auch selber mit einigen befreundet. Aber es heißt nicht, dass die automatisch flexibler sind als Pfarrerinnen und Pfarrer.
Ja.
Sondern mittlerweile würde ich sagen, die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen oder unsere Kolleginnen und Kollegen sind da sehr flexibel und machen jeden Spaß mit, solange er nicht irgendwie einfach ja over the top ist oder irgendwie auch unserer Botschaft widerspricht, dem Evangelium widerspricht. Aber innerhalb diesem Rahmen gibt es eine ganz große Flexibilität, musikalisch, liturgisch, ob man es draußen machen soll oder drinnen. Also man muss auch nicht mehr unbedingt im Kirchengebäude heiraten, wenn man das nicht will. Viele wollen es, aber manche wollen auch einfach auf der Wiese, an einer schönen Burg, auf einem Weingut die Trauung machen.
Ja, das ist bei uns auch so. Also wir kommen dann meistens recht schnell zusammen, weil die Leute fragen, ja, was müssen wir denn machen? Und dann sprechen wir drüber, naja, eigentlich ist es eure Hochzeit, ne? Nicht meine, meine ist durch. Und an der Stelle können wir gerne drüber reden, was ihr denn gerne möchtet. Und dann kommen meistens so die ersten zaghaften Wünsche. Und wenn man dann signalisiert, ja gut, also musikalisch bin ich echt offen, könnt ihr euch für euch gestalten,
wie ihr das möchtet. Ja, die sind dann ganz erstaunt, gell?
Dann sind sie meistens so, ah, oh, voll gut, okay, und das können wir auch machen, und das können wir auch, und ach, können wir das noch mit reinbringen? Und dann kriegt man oft so eine, ja, ich würde sagen, richtig schöne Planung hin. Wie lange dauert das bei dir, so die Vorbereitung?
Also, es hat bei mir so einen üblichen Verlauf. Die Menschen rufen bei mir an, auf dem Pfarramt. Nehmen wir Kontakt auf, dann machen wir einen Termin aus zu einem Vorbereitungsgespräch. Ja. Dann nehme ich mir auch Zeit. Das hat immer so zwei große Punkte. Einmal, dass ich die Brautpaare, wenn ich sie noch nicht kenne, einfach auch kennenlerne. Und dann nehme ich mir schon immer so eine Stunde bis eineinhalb, manchmal auch zwei, einfach Zeit, wo die mir ihre Love Story erzählen. Ich möchte ja schließlich auch wissen, wie ticken die, was ist ihre Geschichte. Für mich ist es auch theologisch interessant, weil ich tatsächlich das theologische Bild habe, dass Gott der Ursprung der Liebe ist. Und dass sich in jeder menschlichen Liebe auch etwas von diesem Ursprung verbirgt.
Ja.
Und deswegen ist für mich auch, ich werde immer so beschenkt, wenn ich die Love Stories höre. Das ist so genial. Ich habe so viele crazy Love Stories gehört von wie ähnlich wie bei euch, von Kindesbeinen an schon irgendwie sich ineinander verliebt, schon Kindergartenfreunde gewesen, bis hin zu, ja, wir haben uns einfach über Tinder kennengelernt, wollten eigentlich einfach nur Spaß haben miteinander und dann haben wir uns halt doch ineinander verliebt und haben gemerkt, wir passen wirklich auch sonst gut zueinander. Also diese Bandbreite ist genial und ich sehe in allem immer einen Funken von diesem Ursprung der Liebe. Und das versuche ich dann kennenzulernen und daraus mache ich dann auch die Traueransprache. So eine Mischung aus, die suchen sich dann ja auch einen Trauvers aus der Bibel. Da versuche ich die Bibel reinzubringen und deren Love Story halt und das so zu verweben. Und der zweite Teil ist, dass man dann, wie du sagst, ganz individuell guckt, wie wollen wir eigentlich euer Fest gestalten? Musikalisch, wo soll es sein? Wie wollt ihr einziehen? Große Frage.
Ja, ja.
Mit dem Papa, wie in Hollywood oder klassisch Mann und Frau gemeinsam.
Ja.
Oder mit einer guten Freundin.
Oder man nimmt das Kirchendach ab und macht einen Hubschrauber. Ja,
das hatten wir jetzt noch nicht, aber okay, wenn ihr es danach wieder saniert, das könnte man auch gut gebrauchen. Nee, Spaß beiseite. Also da ist echt eine große Flexibilität mittlerweile am Start und wie gesagt, wir sind da sehr offen.
Okay, bei mir ist es so, ich mache meistens 3 Gespräche und zwar, weil ich genau das alles irgendwie nicht in einem unterkriege und dann hinterher ist mein Kopf so voll, dass ich es nicht schaffe und versuche dann immer so ein bisschen zu untergliedern. Beim ersten Gespräch machen wir so erstes Kennenlernen und ich sage mal einen ganz groben Rahmen. Ich erkläre so, welche Elemente man einbauen könnte, was denn ein häufiger Ablauf ist, den viele gern mögen und wo man Beteiligung reinbringen kann, wie man sich beteiligen kann und so weiter. Weil da gibt's ja alles Mögliche Dingen. Also manche mögen so Symbolhandlungen, andere sagen, nee, wir brauchen sowas eigentlich nicht, wir wollen uns was versprechen. Andere sagen, wir wollen eigentlich nur Ja sagen, frag uns bitte einfach. Und das bespreche ich da schon mal so grob vor. Und gibt denen quasi Hausaufgaben mit, dass sie sich gewisse Sachen auch einfach länger überlegen können. Beim zweiten Gespräch klopfen wir fest, wie denn der Ablauf sein soll und vertiefen das Kennenlernen ein bisschen. Und beim dritten Gespräch gehen wir erst richtig an die emotionalen Dinge. Das heißt, wir haben schon eine Beziehung, bevor wir überhaupt über diese Love Story sprechen. Aber
das ist voll wichtig, finde ich.
Genau, ich erlebe das als total fruchtbar, denn wir haben ein Wiedersehen, wir freuen uns darauf, dass wir einander wiedersehen und dann sprechen wir erst über diese Sachen und das ist total schön.
Und ich finde, das spürst du auch
ja.
bei einer Hochzeit, wenn eine Beziehung zum Brautpaar da ist. Und deswegen ist mir wirklich wichtig, ähnlich wie dir, ich mache es nicht in 3 Gesprächen, aber ich nehme mir auf jeden Fall Zeit, die auch kennenzulernen, wenn ich sie noch nicht kenne. Und ganz klar ist auch, dass man miteinander per Du ist. Also ich
immer.
Zum Glück hatte ich noch niemanden, der sagt, wir wollen aber gesiezt werden, weil ich finde, es muss eine emotionale Bindung da sein zwischen dem Brautpaar und dem, der die Zeremonie hält.
Genau.
Und das spürt man dann total bei der Hochzeit und bei der Trauung. Und das ist das, was ich dann nachher auch so als Feedback bekomme, dass das bei den Hochzeitsgästen auch total gut ankommt, wenn so das Gefühl ist, man ist so Teil der Familie. Und für mich ist das auch ein Privileg als Pfarrer, weil du fühlst dich in dieser Zeit, du bist ja bei was ganz Intimen dabei, bei wahrscheinlich dem größten Ereignis in ihrem Leben und bist ja Teil auch von deren Familienkonstrukt und Freundeskonstrukt und kommst da so rein und wenn die merken, hey, da ist eine emotionale Bindung da, dann wird das Ganze zu so einem Wir-Gefühl und das ist so mit das Schönste, was bei einer Trauung passieren kann.
Voll, genau. Und das, also liebe ich total und ich muss auch sagen, ich habe trotzdem einen großen Respekt davor, weil letztendlich macht es die Leute verletzlich. Also wenn du da vorne stehst und Scheiße erzählst, dann hinterlässt es Spuren.
Ja.
Und da muss man, finde ich, als Pfarrer arg aufpassen. Und da muss man auch gucken, wie weit gehe ich. Also ich hatte auch so eine Trauung, bei der es so ein bisschen um eine Online-Anbahnung ging. Also da war es nicht Tinder, aber was Ähnliches. Und da musste ich aufpassen, wie ich damit umgehe. Ich habe es dann, glaube ich, geschafft, die Gratwanderung hinzukriegen, dass es gleichzeitig lustig, aber auch irgendwo charmant war. Aber ich glaube, da kann man sich auch gut in die Nesseln setzen.
Voll, ja.
Und auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch so, wenn du gar nichts erzählst, was irgendwie so lustig und ausplaudern von Kleinigkeiten ist, dann wird es auch schnell langweilig. Also du musst ja schon ein bisschen was preisgeben und die Leute auch teilhaben lassen an diesem
Liebes-Thema. Aber wie machst du das? Also ich frage dann schon immer, gerade wenn solche Geschichten da sind wie Online-Dating oder vielleicht auch manche das ein oder andere pikante Detail, dann frage ich, kann ich das erzählen oder gibt es auch Sachen, die wir jetzt gesprochen haben, wo eher vertraulich, seelsorgerlich sind? Und da frage ich immer nach und die meisten sagen dann, nö, das kannst du erzählen, aber ich hatte es auch schon ein paar Mal, die dann gesagt haben, nee, das und das Element, bitte dann nicht.
Ja.
Und da halte ich mich natürlich auch dran.
Also sehe ich bei uns ähnlich. Wir machen da immer am Ende, gibt's irgendwas, was ich unbedingt erzählen muss, und gibt's irgendwas, was ich nicht erzählen darf? Und das sind auch die zwei Fragen, bei denen ich dann wirklich eingrenze. Ja. Und wenn ich irgendwas unbedingt erzählen muss, dann muss ich mir überlegen, wie erzähle ich's, ja? Weil das ist natürlich auch, ja, was du dann auch richtig machen musst, weil du dann hörst, das ist uns besonders wichtig, das brauchen wir da drin, um glücklich damit zu sein.
Ja.
Aber ich mach's total gerne. Also wenn ich so auf Ehen schaue, dann bin ich total gerne Pfarrer und hab da immer so einen Riesenspaß in der Rolle.
Ja, ich liebe das. Also es ist für mich ungelogen der schönste Teil in meinem Beruf.
Ja.
Sage ich ganz unumwunden. Wie gesagt, das ist ein Riesenprivileg an diesem besonderen Tag für die Brautpaare, da Teil davon zu sein und auch zu spüren, wie diese Aufgeregtheit da ist. Es ist so, man fühlt sich immer auch automatisch an seine eigene Hochzeit zurückversetzt. Erst jetzt am Samstag hatte ich eine Hochzeit. Da war dieser Bräutigam da vorne so aufgeregt und man hat es ihm so angesehen und dann kam seine Braut rein und er hat einfach angefangen zu heulen auch bei dem Lied und hat da richtig Emotionen gezeigt und ich habe mich zurückversetzt gefühlt. Ich konnte mich noch sehen, wie ich da 2017 aufstand, tierisch aufgeregt, mein Trauzeuge neben mir. Und echt mit den Emotionen kämpfen, wo da meine Frau dann reingelaufen ist. Das heißt, einfach ein ganz besonderer Tag und da Teil davon zu sein, ist ein großes Privileg.
Ja, total. Glaubst du, es gibt einen richtigen Zeitpunkt für Verlobung, Ehe, oder denkst du, das ist total individuell?
Ich glaube tatsächlich, dass es total individuell ist, weil ich auch das Gegenteil leider schon erlebt habe. Also ich komme ja aus einer, ich bin eigentlich atheistisch so, dann nach der Konfi geprägt durch meinen Freundeskreis bis 20 und habe dann mich tatsächlich so ein klassisches Bekehrungserlebnis. Und ich kenne so die beiden Seiten. Ich kenne meine Kumpels und Kumpelinen, die so ganz säkular geprägt sind, und ich kenne aber auch die sehr fromme Bubble und bin dann auch zum Glauben gekommen in einer sehr frommen Bubble. Und dort war echt krass, weil halt gerade Thema so Sex vor der Ehe, kein Sex vor der Ehe eben ein krasses Thema war. Und da war dann immer so die Devise, also du kommst zusammen. Und da wurde so diese Freundschaft gar nicht gewertet, sondern das war sofort klar, sobald du zusammengekommen bist, damit du richtig was gilt als Christ, musst du heiraten.
Ja.
Und dann habe ich Ehen erlebt, die halt wirklich nach einem halben Jahr, also die haben ein halbes Jahr Beziehung gehabt, dann sind die in die Ehe gegangen. Teilweise einfach, weil sie Bock hatten auf Sex, einfach um es mal ganz salopp zu sagen, aber auch, weil dieser Druck so da war. Nur dann giltst du was. Und meine Frau und ich, jetzige Frau und ich, damals noch Freundin, wir haben es bewusst irgendwie anders gemacht. Wir haben gesagt, wir lassen uns da jetzt nicht auf diesen Druck ein. Und wir haben es selber erlebt, es war total lachhaft. Wir waren dann auf irgendwelchen Camps, christlichen Camps, haben da mitgearbeitet. Und Brautpaare, ja, Beziehungen, die lang nach uns zusammengekommen sind, durften dann zusammen in einem Zimmer übernachten und wir waren im Männertrakt und im Frauentrakt untergebracht. Und aus dieser Erfahrung heraus sage ich, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, sondern hört auf euer Herz und dann, wenn das Herz sagt und das Gefühl sagt, jetzt ist Zeit, dann heiratet. Wenn es nach 10 Jahren ist, dann erst nach 10 Jahren. Wenn es nach einem halben Jahr ist, I don't touch, dann ist nach einem halben Jahr dran. Aber bitte nicht aus irgendwelchen gesellschaftlichen Erwartungen heraus.
Ich glaube, das ist total wichtig zu erwähnen. Also die gesellschaftlichen Erwartungen sind im christlichen Bereich, bei den, ich würde sagen, krasser geprägten Leuten, fundamentalistischer geprägten Menschen oder evangelikaler geprägten Menschen durchaus da. Aber auch in anderen Bereichen gibt es es ja. Also ich sag mal, wenn die Familie was will oder so, da würde ich bei gesellschaftlichen Dingen immer ein bisschen aufpassen.
Voll, voll.
Ja.
Also es ist noch nicht so lang her, da wurden auch in Deutschland bei uns Ehen vor allen Dingen aus pragmatischen Gründen geschlossen, aus finanziellen Gründen oder auch, weil es einfach gesellschaftlich vorgegeben war. Da sind wir mittlerweile total weit und ich begrüße ich erstmal auch. Natürlich ist diese Freiheit auch Segen und Fluch zugleich. Ich habe auch schon das Gegenteil erlebt, dass eigentlich Menschen, die wirklich eine gute Beziehung geführt haben, immer mit diesem Punkt gelebt haben, es kommt vielleicht noch jemand Besseres.
Ja.
Und deswegen sich nicht getraut haben zu heiraten, weil immer noch so ein bisschen die Erwartungshaltung war, ich lasse mir mal noch alles offen.
Ich habe den Eindruck, dass das aber oft auch bei Beziehungen so ist. Ja. Also, dass das auch die Menschen sind, die tendenziell eher keine Beziehungen eingehen oder nur Kurzzeitbeziehungen, weil sie so in diesem Gefühl leben, was ja auch mit vermittelt wird durch Tinder und Co.
Ja, klar. Swipe.
Ja. Wirtschaftlicher Faktor Ehe, hast du dich damit mal auseinandergesetzt?
Nee, ehrlich gesagt nicht so, weil in meiner bisherigen Praxis als Pfarrer, muss ich sagen, waren das untergeordnete Punkte, zumindest was so, also aus pragmatischen Gründen, so wie man früher geheiratet hat. Also gerade, du hast ja gesagt, kommst aus einer Weinregion, da war das ja tatsächlich so, dass wenn ein Winzer so ein bisschen expandieren wollte, dann hat man halt den Sohn mit der Winzerin von nebenan verkuppelt. Heute tatsächlich natürlich merke ich, dass so diese Erwartungshaltung enorm ist. Dieser Tag muss so krass besonders sein und er muss auf jeden Fall noch besonderer sein als bei der letzten Trauung von unseren Freunden. Und dass da so ein Wettlauf entstanden ist in den letzten Jahren, ist immer noch krasser und höher zu machen, das habe ich schon mitgekriegt. Ja. Und dass es auch richtig ins Geld geht. Und auch bei Menschen, wo ich denke, boah, habt ihr eigentlich auch die Ressourcen, jetzt hier mal schön 30.000, 40.000 Euro rauszuballern? Oder verschuldet ihr euch gerade für die Hochzeit? Wo ich sage, hey, bitte nicht verschulden für die Hochzeit. Es geht nicht ums Geld, es geht nicht um höher, weiter, sondern es geht um euch beide. Also da habe ich schon mitgekriegt. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass es irgendwie pragmatische Gründe hat, wir heiraten halt, weil, was weiß ich, wir dann mehr Hektar haben oder so.
Kostest du eigentlich Geld, wenn du eine Hochzeit machst?
Ich koste kein Geld, nein. Also die meisten Menschen sind ja, also mindestens einer ist in der Regel in der Kirche.
Okay.
Muss es auch so vom Kirchenrecht sein.
Echt? Ist es bei euch so?
Ja, bei uns sollte einer in der Kirche sein. Auch da werden wir immer flexibler und wenn man es gut begründen kann und sagt, hey, wir wünschen uns aber Gottes Segen für unsere Ehe, dann bin ich der Letzte, der sagt, hey, ich verwehre euch Gottes Segen und da finden wir immer Lösungen. Aber formal muss es so sein und ist in den meisten Fällen bei mir auch so und dann koste ich natürlich kein Geld. Dafür zahlt man Kirchensteuern, dass man auf jeden Fall dem Pfarrer gratis gibt. Also
genau. Dürfen das auch Leute in Anspruch nehmen, die jetzt nicht in deiner Gemeinde leben?
Ja, also klar. Also 50% meiner Brautpaare sind eigentlich außerhalb meiner Parochie, wie man das nennt.
Bei mir sind es 100.
Echt? 100% außerhalb? Genau. Und da muss ich auch ehrlich gesagt ein bisschen aufpassen. Da kriege ich immer einen Einlauf von meiner Frau.
Ja.
Weil natürlich mit meinem Insta-Kanal mich viele anschreiben, hey, wir finden dich sympathisch, was mich natürlich freut und ehrt und wir haben die und die Hochzeit geplant an dem und dem Tag. Dort und dort hast du da Bock. Und am Anfang habe ich immer und habe dann gesagt, ich mache das. Irgendwann habe ich aber festgestellt, ich bin von Samstag zu Samstag halt auf den Hochzeiten unterwegs und meine Frau hat irgendwann mal gesagt, hey, schau mal auf deinen Kalender, du hast gar keine Zeit mehr mit mir. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, da muss ein Cut reinhauen und deswegen mache ich es jetzt so, dass meine Gemeindeglieder vor allen Dingen Vorrang haben. Also ich schon gucke, dass die als erstes drankommen, die also aus meinem Umfeld kommen, entweder aus der Gemeinde oder eben nebendran. Und wenn ich dann noch Kapazität habe, dann nehme ich auch andere an außerhalb.
Ja, also ich hatte tatsächlich, also 100% sind es tatsächlich nicht, ich hatte 2 insgesamt schon aus meiner Gemeinde. 2 Hochzeiten, das ist nicht viel. Mhm. Und der Rest kommt tatsächlich von außerhalb. Und da sind es meistens die Fälle, dass Menschen aus Frankfurt, aus München, aus weiß ich nicht wo, sich entscheiden, in der Pfalz zu heiraten. Mhm. Und dann suchen die irgendwie grob, wie sieht's denn mit Pfarrern in der Nähe aus? Und oft stellen dann die entsprechenden Gemeindesekretärinnen Kontakt her.
Ja.
Und das führt dann dazu, dass ich oft mit den Leuten erstmal digital kennenlernen mache. Und wir uns irgendwie vorher einmal präsentisch treffen, wenn das geht. Bei manchen Paaren treffen wir uns halt digital, aber für mich ist das kein Abbruch. Und ich koste auch nichts. Das ist total wichtig nochmal zu sagen, glaube ich. Also wir sind als Pfarrer und Pfarrerinnen immer kostenlos.
Ja.
Wenn Gemeinden Spenden nehmen, das geht immer, oder Gebäude gemietet werden müssen, solche Konstruktionen kenne ich auch.
Ja.
Da ist das dann nicht mehr ganz kostenlos, oder wenn dann Musiker Geld kriegen, solche Späße gibt es immer mal, aber Pfarrer sind immer kostenlos.
Genau, also bei uns ist es so, wenn jemand von außerhalb kommt und in unserer Kirche heiraten möchte, die kostet dann Miete, ist aber sehr human, ein paar hundert Euro.
Ja.
Aber ich, klar, Pfarrer sind immer umsonst, und das ist vielleicht auch echt wichtig zu sagen, weil manche lesen auch im Internet, keine Ahnung, woher sie das haben, dass man die Pfarrerinnen und Pfarrer, dass die Kohle kosten. Also das ist wirklich Bullshit. Ich weiß, es steht ab und zu im Internet, aber hier auf jeden Fall großes Mythbusting an dieser Stelle. Darf niemals Geld kosten.
Heiraten ist bei uns immer kostenlos. Ja,
Liebe kostet kein Geld.
An der Stelle, bitte sprecht uns auch an, wenn ihr das möchtet. Also ich weiß nicht, ob du es noch leisten kannst in manchen Fällen oder ob du es gar nicht mehr machst, aber in meinem Fall, ich glaube, ich mache es immer noch für Menschen, die sagen, wir hätten gerne dich und das begründen können, wenn es zeitlich passt. Oft passt es halt zeitlich nicht, weil ich da gerade, keine Ahnung, in Urlaub bin oder schon eine Trauung im Kalender steht, weil ganz ehrlich, Am 17. November will selten einer heiraten, dafür aber alle irgendwie an den Wochenenden im Mai und Juni. Da gibt's öfter mal Terminkollisionen, aber Fragen lohnt sich auf jeden Fall.
Voll, und ich möchte an der Stelle einen kurzen Werbeblock machen für eine Entwicklung, die es bei uns in der Kirche gibt, die ich mega cool finde, und zwar genau aus diesem Problem, dass viele Pfarrerinnen und Pfarrer einfach ausgebucht sind und dann manche Brautpaare sich von Pfarramt zu Pfarramt durchtelefonieren müssen, und das finden die natürlich nervig, zu Recht nervig. Wir haben jetzt so eine Kasualagentur in Stuttgart gegründet, wo tatsächlich dann mal anrufen kann und dann der Pfarrer vor Ort das Ganze auch koordiniert, und das finde ich eine super Geschichte, weil so wird es einfach dieses nervige weitervermitteln, und wer macht das jetzt, fällt dann weg, sondern hat eine zentrale Anlaufstelle. Gibt's aber nur in Stuttgart bisher, aber
gibt es bei uns tatsächlich für die gesamte Pfalz.
Stark.
Heißt Blessed, also so wie gesegnet auf Englisch. Und die machen nicht nur so Trauvermittlung, sondern das geht auch für Taufen, für Beerdigungen. Das heißt, wenn man irgendwas machen möchte, was Kirche angeht, und braucht Unterstützung, kann man sich dort auch weitervermitteln lassen. Und die machen auch so Festivalgeschichten, das heißt Pop-Up-Trauungen oder auf, ich weiß nicht, ob ihr den Wurstmarkt oder die Kuseler Mess kennt, wahrscheinlich nicht, wenn ihr nicht sowieso in der Pfalz seid. Das sind große Volksfeste hier in der Region, und dort finden dann Trauungen zum Beispiel auf dem Riesenrad statt. Und das ist sowas, wo ich sage, also ist voll witzig und gibt viele, die da Lust drauf haben, warum nicht? Ja, zu dem anderen mit der Kirchenmitgliedschaft, da gibt's, glaube ich, auch wirklich aktuelle Entwicklungen, dass man das nicht mehr unbedingt braucht und dass da auch aus seelsorgerlichen Gründen Ausnahmen gemacht werden können. Das heißt, wenn auch keiner in der Kirche ist, funktioniert auch eine kirchliche Trauung unter seelsorgerlich entsprechenden Begründungen. Ich habe sie bisher immer gefunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, habe ich auch gefunden. Bei mir geht's mehr um die Herzenshaltung. Also natürlich, wenn ich jetzt merke, das sind jetzt eigentlich zwei, die sag ich mal, kirchlichen Segen oder einen göttlichen Segen gar nicht wollen, sondern jetzt irgendwie einfach ein erstes Interesse am Location und an dem Hype haben, da werde ich dann auch ein bisschen hellhörig. Also mir ist schon wichtig, dass die Leute jetzt zum Beispiel nicht verächtlich irgendwie der Kirche und Gott vor allen Dingen gegenüber sind, aber das hatte ich bisher noch nie. Also die den Pfarrer ansprechen, wollen in der Regel auch eine kirchliche Trauung und wollen Gottes Segen, und da findet man dann Lösungen auf jeden Fall. Aber das wäre für mich tatsächlich ein No-Go, wenn ich merke, da ist eigentlich irgendwie auch so eine verächtliche Haltung gegenüber Gott und so. Da würde ich dann auch sagen, ja, nee, dann lieber freie Traurednerin oder freier Trauredner.
Ja, ich glaube, das ist was ab und zu mal vorkommt, dann, dass die Leute sagen, ach, doch nicht so viel von Gott, aber dann machen wir doch bitte einen Segen und so. Und ich glaube, das ist sehr individuell, was die Leute wollen, und es lohnt sich immer, miteinander zu sprechen. Voll. Und wenn man nicht zusammenkommt, dann darf man da, glaube ich, auch ehrlich sein.
Das ist ja bei einer freien Traurednerin auch, manchmal gefällt einem der Stil nicht, manchmal denkt man, ja, das passt einfach nicht, dann sucht man sich jemand anders, und so ist es bei uns Pfarrern auch. Aber klar, ich habe auch meinen Standpunkt, für mich ist klar, ich kann nur evangelischer Pfarrer, das heißt, wer sich von mir trauen lässt,
kriegt eine evangelische Trauung,
der kriegt auch Evangelium, das ist mir auch wichtig, dass auch eine Botschaft da ist, wo die Leute was zum Glauben mitkriegen und wo sie eine Ermutigung mitkriegen und wo Gott einfach auch zur Sprache kommt, weil ich, wie gesagt, davon überzeugt bin, dass er der Ursprung der Liebe ist, jeder menschlichen Liebe auch, und das bekommt man, und wer das nicht will, klar, der darf ja woanders hingehen, ist ja kein Problem.
Wie ist denn das bei dir? Heiraten bei dir eigentlich nur Männer, Frauen und Frauen, Männer?
Ja, tatsächlich habe ich bisher noch kein homosexuelles Paar gehabt. Das ist tatsächlich so. Also
würdest du es machen?
Ich würde es machen, ja, ganz klar. Ich komme aus einer frommen Region, in meiner Gemeinde tatsächlich wäre es nicht möglich. Das respektiere ich auch, weil die hat auch einen Beschluss gefasst, dass sie das nicht möchte. Und das ist natürlich für mich, da halte ich mich auch dran.
Ja.
Gleichzeitig, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn ich merke, die Menschen wollen Gottes Segen, dann kriegen die Gottes Segen. Weil ich denke, ich bin davon überzeugt, dass, wie gesagt, in jeder echten Liebe Gott mit im Spiel ist und ich Gott nicht ins Handwerk pfusch. Also von daher würde ich es natürlich machen.
Ja, also bei uns wäre das auch unproblematisch möglich. Auch jede vorstellbare Konstellation. Das ist ganz lustig. Wir haben für Spielspaß Wutanfall damals auch genannt, machen wir den Untertitel? Und jemand, der aus dem Rundfunk kam, meinte, wir sollen es auf jeden Fall Eltern-Podcast nennen, weil wir gehen auf Elternfragen, auf Beziehungsfragen und solche Dinge ein, aber auch auf Kinder, und deswegen Eltern-Podcast. Und wir haben gesagt, naja, vielleicht sind manche Leute nicht Eltern, aber fühlen sich trotzdem als Familie. Ja. Und deswegen machen wir Familienpodcast draus.
Ja, sehr gut.
Und dementsprechend ist Spielspaß Wutanfall auch ganz ehrlich ein Familienpodcast für alle, die sich als Familie verstehen. Und damit sind alle eingeschlossen. Ja. Und bei mir sieht's bei Trauung genauso aus. Wie sieht's bei dir aus mit Kindern? Haben die eine Rolle, wenn die dabei sind?
Ja, ich hatte erst jetzt am Samstag bei meiner Trauung, die hatten schon ein Kind. Und der hat die Ringe gebracht, das war natürlich super cool. Und das hat ihn natürlich die Eltern auch zu Tränen gerührt. Finde ich super, also da kommen die auf jeden Fall vor.
Ja.
Manchmal habe ich ja auch Brautpaare, die erst ganz ganz spät heiraten. Ja. Also bestes Beispiel meine Eltern. Ich habe das Glück, meine Eltern verheiraten zu dürfen oder habe sie kirchlich verheiratet, weil die waren lang standesamtlich verheiratet, 25 Jahre lang genau. Und an ihrer Silberhochzeit haben sie dann kirchlich geheiratet mit ihrem Sohn oder der Sohn hat sie getraut. Das war natürlich super fancy und auch eine Riesenehre, da meine Eltern den kirchlichen und göttlichen Segen dann zusprechen zu dürfen.
Das kann ich mir
vorstellen. Aber jetzt habe ich ja öfters auch, dass Menschen auch nochmal so eine Art zwei, also die Silberhochzeit auch nutzen, um nochmal so eine Art Bekräftigung ihres Ja-Worts zu haben. Und da sind die Kinder dann oft mit eingebunden, sehr emotional oft, dass dann auch so eine Art Dankesfest daraus entsteht. Einfach auch Dankbarkeit für die Erziehung, Dankbarkeit für die Werte, die sie mitbekommen haben. Also da habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dann die Kinder auch einzubeziehen.
Ich finde es auch immer schön, wenn schon Kinder da sind und wir die mit einbeziehen können. Ich habe eine Trauung gemacht von einem Pärchen, die ich ganz dolle mag. Und deren drei Kinder waren dabei und es war eine Disney-Trauung und ich habe einfach diese Trauung bei meiner Traupredigt, Disney, ja, musste Mickey-Maus-Ohren aufziehen. Also habe ich Mickey-Maus-Ohren aufgezogen und habe meine Traupredigt mit Mickey-Maus-Ohren gehalten und habe danach gefragt, ob ich die jetzt wieder abziehen darf und die Leute meinten einfach, nö. Und dann habe ich, einfach den Rest der Trauung auch noch mit Mickey Maus Ohren gemacht und das war sehr lustig. Das Foto haben wir euch übrigens schon auf Insta gezeigt. Besucht uns doch bei der Gelegenheit mal auf Insta. Wir heißen da Spielspaß Wutanfall. Besucht auf jeden Fall auch Nikolai, der heißt Pfarrer aus Plastik. Findet ihr aber alles garantiert über die Suche und wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns an post@spielspaßwutanfall.de oder bei Facebook, bei Insta als Sprachnachricht. Gerne auch per WhatsApp an 015226489791 und wir antworten auch, versprochen. Welchen Stellenwert hat denn für dich eigentlich so eine Ehe? Ist das persönlich gesehen sowas, was einen göttlichen Charakter hat oder ist das schon ein weltlich Ding? Ich meine, es ist ja auch eine theologische Frage. Die dürfte die Leute aber vor allem deswegen interessieren, weil die Katholiken sind da ja durchaus anders aufgestellt wie die evangelische Kirche.
Ja, bei uns ist es so, dass du auch als geschiedene Person evangelisch dich wieder verheiraten darfst.
Ja.
Ganz klar. Wie es für mich persönlich ist, ist eine gute Frage. Ich bin da tatsächlich eher katholisch. Mit einem lutherischen, vor allen Dingen gnädigen Einschlag.
Oh, bitte also, erklär das.
Das war jetzt so richtig Theologen-Gelaber. Aber ich erkläre das, damit es für alle verständlich ist, was ich damit meine. Also, ich finde die Ehe schon was unglaublich Cooles. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, glaube ich auch, dass ganz viel Gott da drin steckt. Ja. Auch in dieser einfach in dieser Verlässlichkeit, die man sich mit der Ehe zusagt. Und dass man sich zusagt, ein Leben lang möglichst nach Kraft treu zu bleiben und dass man sich festlegt auf diese Person, die man liebt, weil Gott macht mit uns genau das Gleiche. Er legt sich, er könnte ja auch sagen, ach Gott, jetzt hat er schon wieder irgendwie jemand die Vorfahrt genommen, jetzt hat er schon wieder gesündigt, jetzt hat er schon wieder dummes Zeug rausgelabert, war unfreundlich, ich lass den mal bleiben.
Ja.
Aber Gott legt sich fest in der Taufe und sagt, ja, diese Person liebe ich, an der bleibe ich dran und wenn sie mir 100-mal Nein sagt, ich kämpfe um diese Person.
Ja.
Und sie hat bei mir immer offene Türen, so wie beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich finde, in der Ehe ahmen wir das nach, diese Treue zu einer Person. Und das finde ich sehr göttlich. Deswegen ist mein Ideal von Ehe schon, dass sie so lange geht, bis dass der Tod einen scheidet. Jetzt bin ich aber auch einfach Mensch und weiß, dass manchmal zwischen diesem Anspruch und im tatsächlichen Tun Welten dazwischen liegen und manchmal sich Menschen auch negativ entwickeln.
Ja.
Und das ist zum Beispiel ein Grund für mich, wo ich sage, auf jeden Fall auch raus aus der Beziehung, wenn es toxisch wird.
Ja.
Wenn man leidet unter der Ehe, wenn keine Gleichberechtigung da ist, sondern ein Partner den anderen missbraucht, sei es körperlich, aber auch vor allen Dingen auch psychisch, dann würde ich sagen, ist eine Scheidung dann auch ein Evangelium.
Ja.
Und dann bin ich der Letzte, der sagt, ich mache dir die Tür zu, weil du geschieden bist. Sondern sag, nee, mit der Geschichte, ich find's toll, dass du es nochmal wagst.
Genau.
Und ja. Das ist so mein Ansatz. Also rein vom Ideal her bin ich voll, so sage ich, Ehe ist was ganz was Tolles, ich würde auch sagen, was Göttliches, aber es gibt natürlich immer wieder auch Leben, die nicht so ideal verlaufen und da haben wir immer offene Türen.
Ich glaube, das sehe ich ganz genauso. Also ich habe da eine hohe Meinung von Ehe und ich habe den tiefen Wunsch, dass Ehen halten. Mhm. Ganz einfach. Also ich sehe da auch Gott drin, fühle da auch, dass Liebe drin steckt, mhm. auch wenn die auf Zeit teilweise nur funktionieren, weil sich Menschen verändern und weil sich Dinge verändern, aber Liebe bleibt irgendwo und die hinterlässt auch Spuren. Und ich glaube, an dem Punkt, wo wir eine neue Ehe eingehen und als Pfarrer und Pfarrerinnen gefragt werden, den Segen zu geben, da sind wir ja nicht nur als Mensch gefragt, sondern dann kommen die zwar vielleicht zu mir als Max und Pfarrer und wollen mich als süßes Männchen im schwarzen Kittel mit so einem lustigen weißen Bäffchen darum hängen haben, der tolle Sachen erzählt und ganz witzig ist. Aber was sie eigentlich dahinter noch wollen, ist ein Segen und eine Beziehung zu Gott. Und die wollen das Okay von Gott für diese Verbindung haben. Und ich hatte den konkreten Fall, dass ich ein Paar hatte, wo sie sehr jung und er sehr alt war. Er war das dritte Mal bereits geschieden und sie war noch nie irgendwie verheiratet. Und ich wurde gefragt, warum willst du sowas überhaupt machen? Das sieht doch ein Blinder, dass das nicht gut geht. Und da habe ich gesagt, nee. Ich bin erstens nicht der, der das entscheidet. Zweitens, ich glaube an Gott und dass es einen Gott gibt, der Menschen miteinander auch so verbinden kann und es kein Anzeichen ist, dass es schon mal nicht geklappt hat, dass es nicht klappen kann. Und es ist nicht meine Entscheidung, ob Gott das segnet oder nicht, sondern Segen kommt von Gott selbst. Und deswegen ist es für mich auch okay, in solchen Situationen da zu sein. Und ja, die Scheidung ist natürlich blöd gelaufen, ja, und das hinterlässt viele Opfer und viele Leute, die vielleicht traurig sind. Es hinterlässt Scheidungskinder, die unglücklich sind, die selbst vielleicht ja sogar psychische Probleme draus haben. Alles okay, aber ich glaube, Gott ist trotzdem da für jeden individuell und kann an der Stelle sagen, hey, ich segne diese Beziehung.
Aber das finde ich jetzt spannend. Gäbe es für dich auch Beziehungsformen, wo du sagen würdest, nein, das mache ich nicht?
Du meinst, wenn einer mit seinem Hamster zusammen ist, oder was?
Nee, nicht jetzt sowas Abgefahrenes. Jetzt schon unter Menschen und auch wirklich ganz Standardpaare, wo du sagst, da spüre ich irgendwie toxisch, keine Ahnung, dass das nicht gut ist, das mache ich nicht, das kann ich nicht unter Gottes Segen stellen.
Naja, ich gehe von Freiwilligkeit aus. Also wenn Menschen freiwillig und so wie sie sind, offen und ehrlich sagen, ich will das, dann muss ich das erstmal annehmen. Und ich muss das sehen, dass die Menschen dann den Wunsch haben, offensichtlich, weil sie ihn mir gegenüber äußern. Und ich kann ihnen nicht unterstellen, was anderes zu wollen, als das, was sie mir sagen. Auch wenn ich es vielleicht als Mensch irgendwie gefühlstechnisch vielleicht tun würde. Und an dem Punkt würde ich wahrscheinlich in den meisten Fällen ja sagen. Wenn ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl habe, dann sage ich, ich kann nicht, aber frag doch den und den oder die und die. Weil eventuell liegt es auch an Übertragung und Gegenübertragung. Ja. Also es gibt ja auch Menschen, die siehst du und denkst, boah, das ist ein Scheißkerl, obwohl du den noch nie irgendwie gesehen hast, weil du ein Bild von jemand anderem als Folie im Kopf hast, das sich überträgt. Und damit mir sowas nicht passiert, sage ich in Fällen, wo ich kein gutes Bauchgefühl habe, lieber ganz oft, oh sorry, kann ich nicht oder ich bin da in Urlaub, ja, Notlüge, weil ich dann einfach es nicht leisten kann, es auch so zu machen, dass ich mich bei gut fühle.
Hattest du schon mal in
der Praxis? Das ist was anderes. Ja, habe ich.
Hast du schon mal Nein gesagt?
Ja.
Naja, krass, weil ich mir das bei mir nur theoretisch überlegt habe. Ich habe bisher noch kein Brautpaar gehabt. wo ich gesagt habe, nein, mache ich nicht. Aber ich finde es gerade auch die schöne Kehrseite von dem, dass wir nämlich nichts kosten,
ja,
ist auch, dass wir die Freiheit haben, potenziell Nein zu sagen.
Ich sage ja nicht Nein zu dem Paar, sondern ich sage ja Nein zu mir.
Ja, ja klar.
Als der das
den segnen Auftrag soll oder so.
Soll, ja.
Genau, du sagst nicht Nein zu dem Paar, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Aber für mich wär, glaube ich, die Grenze erreicht, wenn ich merke, das sind aus meiner Wahrnehmung heraus, in den engen Grenzen, wie ich das beurteilen kann, in dieser Beziehung Strukturen drin, denen ich nicht Gottes Segen zusprechen kann.
Was also, meinst du denn?
Wenn ich merke, das sind jetzt zum Beispiel rein tatsächlich wirtschaftliche Gründe dahinter, also dass jetzt die Ehe rein aus wirtschaftlichen Aspekten geschlossen wird, das wären für mich aber auch natürlich, wenn ich merke, dass eine Person den anderen dominiert, dass es eine Abhängigkeit da entsteht, finanziell, psychisch. Es ist natürlich die Frage, ob du das in 1,5 Stunden, 2 Stunden merkst. Ich denke, man kann sowas rausspüren manchmal. Und das wären Gründe für mich, Nein zu sagen. Ich hatte es noch nie. Aber ja, da würde ich mir die Freiheit nehmen, sowas kann ich nicht segnen.
Also ich weiß nicht, woran ich festmachen würde, dass es Fakt ist, dass da was schiefläuft oder dass es von mir kommt. Deswegen würde ich immer davon ausgehen, dass ich das Problem bin in der Geschichte und vielleicht noch ein zweites Augenpaar drauf gucken sollte. Und da bin ich dann so offen und sage, würden Sie vielleicht, darf ich Sie zu meinem Kollegen weiterleiten,
ja,
weil ich bin da nicht da oder ich habe da was anderes oder ich kann nicht.
Notlüge.
Ja, also ganz offen gesprochen, ich möchte natürlich den Leuten auch nie das Gefühl geben, ihr seid doof, weil das ist auch nicht das, was ich denke, sondern ich mache das wirklich an mir fest und denke dann, ich harmoniere damit nicht und ich habe dann Bauchgefühl, das nicht passt und deswegen gebe ich es an der Stelle lieber weiter.
Ja, spannendes Thema, aber ich meine, man muss realistisch sein. Also ich hatte es noch nie, du hattest es, glaube ich, auch noch nicht so oft. In den meisten Fällen sind es ja zum Glück einfach tolle Paare und sie sind unterschiedlich, aber es klappt oft auch sehr gut. Also das ist mal ein Thema Scheidung. Also ich habe tatsächlich zwei Paare, die ich getraut habe, wo mittlerweile schon wieder geschieden sind.
Okay.
Aber bis jetzt ist, muss ich sagen, die Erfolgsquote relativ hoch. Also da sind jetzt schon 90%, weit über 90%, die immer noch.
Wie lange bist du jetzt im Geschäft?
8 Jahre.
Okay, bei mir sind es 5 und bei mir kam es zweimal vor, dass ich weitergegeben habe und quasi Nein gesagt habe,
okay,
auch Gründe hatte. Bei mir kam es aber noch nie zu einer Scheidung
bisher. Okay, guck, wir ergänzen uns so gut. Ich habe noch nie Nein gesagt und du hattest dafür noch nie eine Scheidung. Beeindruckend. Also geht alle zum Max, wenn, ihr auf einmal, wenn ihr auf jeden Fall ein Leben lang zusammen sein sollt und nicht zu mir. Ich habe immerhin 10% Ausfallquote sozusagen.
Ich glaube, dass man das auf gar keinen Fall daran festmachen kann. Aber ich halte es für möglich, dass Paare, die sich kirchlich trauen lassen, vielleicht auch eine geringere Quote haben könnten.
Steile These.
Denkst du nicht?
Steile These müsste man wissenschaftlich untersuchen. Ich würde es mir voll wünschen. Ich würde es mir voll wünschen, dass es so ist. Ich glaube es nur nicht.
Du glaubst es nicht?
Immer. Es gibt ja Untersuchungen, dass leider die Scheidungsrate unter Christinnen und Christen ist minimal geringer als im Gesamtdurchschnitt, aber sie ist immer noch sehr hoch. Also es ist ein bisschen dauerhafter sozusagen, aber es ist schon ähnlich. Also da gibt es Statistiken dazu, wie das jetzt ist bei einer kirchlichen Trauung. Wird sich absolut lohnen, das mal zu untersuchen. An alle Sozialforscher, bitte untersucht das mal.
Genau, weil das mit den christlichen Ehen hatte ich auch schon gehört, dass da eine geringfügig längere Haltbarkeit steht. Die Frage ist natürlich, woran liegt's, ne? Also da kann man, glaube ich, auch nicht sagen, dass das immer dann unbedingt die segensreiche Variante ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass Menschen auch aus Glaubensgründen einfach in Ehen an Ehen festhalten.
Das gibt sicherlich auch, klar. Aber wir wünschen uns natürlich, im Idealfall soll das ja auch genauso sein, dass der christliche Glaube einen Mut macht. Und in meinen Traupredigten kommt das auch immer wieder ganz vor, dass Gott auch so ein Zufluchtsort sein kann, wenn du mal wirklich nicht mehr weiter weißt.
Ja.
Und zum Beispiel ist ja auch Liebe im christlichen Sinn ja auch eine Gnadengabe. Also ist ja eins von den Geschenken, die Gott uns gibt. Es ist nichts, was du selber aus dir heraus produzierst. Und das finde ich auch ein schöner Gedanke, dass wir immer wieder bei Gott auch Liebe auftanken müssen füreinander. Und ja, sind wir doch ehrlich, jedem von uns geht unsere Partnerin, unser Partner auch mal mächtig auf den Senkel. Also bei mir ist es zumindest so. Ja. Und ich für mich bin ultra dankbar, dass ich in solchen Momenten auch mal gute Freunde habe, wo ich auch mal dann einfach die Sau rauslassen kann und sagen kann, hey, da geht sie mir gerade richtig auf den Senkel. Und gleichzeitig, dass ich zu Gott fliehen kann und sagen kann, hey, bitte gib mir die Kraft für das und das. Ich verstehe da auch meine Frau einfach gerade nicht. Und da bin ich persönlich sehr dankbar für diesen Dritten, der in unserer Ehe ist, nämlich Gott, der uns da immer wieder korrigiert. Und im Idealfall hilft es anderen Paaren auch. Und das wäre dann der Idealfall. Aber ich gebe dir recht, es gibt auch das Gegenteil, dass manchmal Religion auch zum Zwang wird und dann auch zum Zwang in der Ehe zu bleiben, auch wenn man eigentlich raus sollte.
Genau. Wollen wir, glaube ich, auch gar nicht so sehr vertiefen. Was ich total spannend finde, du hast gerade so ein bisschen erzählt, was du in deinen Traupredigten auch immer unterbringst. Gibt's da sowas, was du immer mal wieder erzählst?
Ja, klar, dass ich fest davon überzeugt bin, dass Gott die Liebe ist, steht auch in der Bibel, 1. Johannesbrief, und dass ich deswegen Gott so als die Urquelle der Liebe sehe. Und wie so eine Quelle dann ganz viel Flussarme hat, dann wir in unserer menschlichen Liebe auch wie so kleine Flussarme der göttlichen Liebe sind. Und ich finde es so ein schönes Bild, deswegen verwende ich das eigentlich häufig, dass wir in unserer menschlichen Liebe etwas von Gottes großer Liebe sehen. Und das kommt tatsächlich oft. Und ich finde es vor allen Dingen deswegen ein schönes Bild, weil Gott ja ewig ist.
Ja.
Und wenn man sich das mal überlegt, wie viele Hände ineinander greifen müssen, dass zwei Menschen zueinander passen.
Ja.
Die wurden ja geformt von ihren Eltern, von ihrem Freundeskreis, über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Erziehung, Schule, Freunde, alle haben darauf eingewirkt, dass irgendwann mal mit 20, 30, 40, 50 zwei Menschen da sind, die sich ineinander verlieben und sagen, ich möchte jetzt mit diesem Person dauerhaft zusammen sein. Das sind so viele Hände im Spiel und ich finde es so ein schönes Bild für Gott, der sozusagen über die Generationen hinweg einen vorbereitet aufeinander. Mich macht das richtig ehrfürchtig und das merke ich auch in meinen Traupredigten, das ehrt vor allen Dingen auch die Eltern. Auch da muss man natürlich aufpassen, ich mache das nicht, wenn jetzt zum Beispiel die Eltern, wenn ein problematisches Verhältnis, deswegen frage ich dann auch nach, wie ist es mit den Eltern, habt ihr dann ein gutes Verhältnis und wenn die sagen, ja, Familie ist ganz wichtiger Wert, dann kommt in der Traupredigt oft dieses Bild, dass schon die Eltern mitgewirkt haben, die Charakter so zu formen, dass jetzt die Menschen zueinander passen. Also das ist was immer mitkommt und ich gebe meinem Brautpaar immer Hausaufgaben. Ich sag, schreibt euch unabhängig voneinander 5 Dinge auf, die ihr aneinander liebt. Und da sage ich, das kommt immer vor. Und das ist ein Punkt, wo ich merke, da wird es schnell emotional, weil die das so auch noch nie gehört haben. Ja. Die sagen sich vielleicht mal gegenseitig, hey, ich liebe dich, weil. Aber so unabhängig voneinander in der Ruhe haben sie es wahrscheinlich noch nie formuliert. Und das dann zu hören, was man gegenseitig aneinander schätzt, das sorgt eigentlich immer ein bisschen für Tränen. Und vor allen Dingen ist es auch eine starke Waffe, wenn dann mal dieser Hochzeitstrubel weg ist und einen der Alltag wieder hat.
Ja.
Diese Liste wieder rauszuholen und sich zu vergegenwärtigen, was liebe ich eigentlich an der anderen Person, das erinnert einfach auch dran, warum er überhaupt Ja gesagt hat. Also das ist so eine Aufgabe, die ich immer mitgebe.
Voll schön. Erinnert mich an die Art und Weise, wie ich Taufpredigten mache. Da schreibe ich den Täufling in der Regel einen Brief, weil die sich in der Regel da ja nicht mehr dran erinnern können.
Mega. Sonst.
Und in dem Brief schreibe ich ganz persönlich was zu den Menschen und zu der Situation, wie ich sie erlebe. Und lege so ein bisschen natürlich den Taufspruch aus und gebe das denen dann auch mit, dass die da irgendwann mal wieder reingucken können, wenn sie das wollen. Wenn sie es nicht wollen, tun sie es nicht, aber
Das finde ich eine super Idee.
Aber an der Stelle muss ich sagen, das mit der Liste, das ist großartig. Ich frage immer, was geht dir an deinem Partner so richtig hart auf den Sack? Und
so das Gegenteil von meiner Liste.
Genau. Und was liebst du besonders? Und dann beantworten die das und ergänzen sich gegenseitig. Und wie die sich in dieser Situation gegenüber einander verhalten, ist natürlich auch hochspektakulär. Ja. Also da habe ich schon alles erlebt von gehen sich an den Kragen, also fangen an sich wirklich zu fighten. Damit ja bei mir kein schlechtes Bild entsteht, was natürlich genau das Gegenteil bewirkt. Und verfallen so eine Hardcore-Romantik, so, ach ja, es geht mir so auf den Sack, dass du immer vorrennst, aber ich warte ja auch so gern auf dich und so. Also völlige, völliger Schmalz. Aber beides ist ja völlig in Ordnung. Und je nachdem, wie die drauf sind, passt es ja dann auch.
Ja, genau, da kommt ja auch immer das Individuelle raus. Genau. Also ich habe auch Paare, die das sehr sachlich formulieren.
Ja.
Und ich habe Brautpaare, die dann Goethe ähnlich über dem anderen so Liebeslieder dichten. Beides ist wunderschön. Also ich mag das auch, wenn so ein richtig bei uns so ein schwäbischer, pragmatischer, so ein Schaffer dann über seine Frau einfach so
kurze,
pragmatische Sätze sagt und so. Aber die sich mega dadurch wertgeschätzt fühlt im Idealfall. Und gleichzeitig liebe ich aber auch, ich finde, eine Hochzeit darf so ein bisschen schmalzig sein.
Natürlich.
Und wenn die Leute, weil manche Kolleginnen und Kollegen sich immer noch daran stören, dass dann irgendwie die Musik, irgendwelche Popmusik da kommt oder Helene Fischer hatte ich jetzt auch erst neulich zweimal, aber hey, Helene Fischer an der Hochzeit, wenn du da die richtigen Lieder auswählst, Junge, Junge, da habe ich auch richtig Tränen in den Augen, weil das passt irgendwie voll oder das hat voll zu denen gepasst und wenn es passt, dann ist schön.
Ich hatte mal eine Hochzeit, da stand die ganze Zeit so ein gorillaartiger Mensch hinter mir. Schwarz gekleidet, schon Anzug, aber halt Lederjacke drüber. Und er hatte so eine große, also überdimensional große Bluetooth-Box da. Und ich dachte, was macht der da links hinter dem Altar? Und der stand die komplette Trauung über da. Und ich hab's halt einfach so gelassen, weil ich dachte so, ich bin hier Gast, ich mache hier meine Trauung. Und am Ende, kurz nachdem ich dann den Segen gesprochen hat, war sein großer Einsatz, bevor dann der Organist zum Postludium, also dem Nachspiel übergegangen ist, durfte er einmal seinen großen Auftritt haben und auf Play drücken und ein Lied von Helene Fischer abspielen, das nur für die Braut war. Es war gleichzeitig so lustig für mich, weil der stand die ganze Zeit hinten dran, wie so ein Schatten.
Aber er hat seinen Job sehr ernst genommen.
So ein Türsteher, der hat seinen Job ultra ernst genommen. Und das alles dafür, dass er dann einen Helene Fischer Song abspielt.
Aber das ist doch Liebe fürs Brautpaar, oder?
Er hat gebrannt dafür, diesen Job zu machen. Und er hat einmal auf Play gedrückt. Es war großartig. Alle sind zerflossen. Und ich habe mich weggedreht, habe mich an die Seite gesetzt und habe so angefangen zu lachen, weil diese Situation so eine Situationskomik
war. Hey, manchmal wäre es doch einfach auch genial, wenn die solche Situationen aufgenommen werden würden. Weil es zeigt einfach auch, wie individuell Hochzeiten sind und wie viel es einfach auch zu lachen gibt bei diesen Festen. Weil die Geschichten und die Leute, die da sind, da sind einfach auch, Familien sind so unterschiedlich und Freunde sind manchmal auch echt crazy und ich liebe es einfach so, auch diese Individualität bei Hochzeiten.
Ja, du hast einfach nie die zwei selben Leute und deswegen kannst du auch nie die zwei selben Sachen erzählen, sondern musst dir immer was Neues ausdenken, was aber gar nicht schlimm ist, sondern total, total schön eigentlich.
Flie, Fla, Flops.
Ja, hast du Flie, Fla, Flops vorbereitet?
Ich habe Flops vorbereitet. Einer meiner größten Flops ist tatsächlich, dass ich einmal bei einer Hochzeit war, wo ich gemerkt habe, boah, das passt gar nicht zusammen.
Wie hast du das gemerkt?
Also tatsächlich am Lied, an der Liedauswahl dort und ich habe mich einfach tierisch unwohl gefühlt mit den Liedern. Das war jetzt nicht so, dass ich Nein gesagt habe.
Ja.
Aber da war zum Beispiel so, die hatten so eine Art von Humor, mit dem ich nicht konnte. Also er fand es zum Beispiel unglaublich lustig, Highway to Hell als Auszugslied zu machen. Und es war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich gesagt habe zu einem Lied Nein.
Okay.
Weil es zu mir nicht gepasst hätte. Und es war ein paar Mal, dass ich mich so cringe gefühlt habe bei der Hochzeit. Und das ist für mich eben was, wo ich sage, das ist dann für mich ein Flop. Ich glaube, für das Brautpaar war es völlig okay, die haben es gar nicht so gemerkt. Aber wenn ich merke gerade, weil das ja so ein intimer Raum ist und das irgendwie auch so eine emotionale Ebene haben sollte, und das habe ich dort einfach nicht gespürt. Ich war irgendwie einfach nicht Teil des Ganzen, sondern eher so ein Gegenüber. Und das hat sich dann auch in dem Lied dann gezeigt. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Wir haben dann ein anderes genommen. Das ging dann halbwegs.
Ja.
Aber das war einfach, das hat null gematcht. Und das ist dann für mich so eine Form von Niederlage auch persönlich, weil ich halt will ja irgendwie auch, dass es einfach eine gute Stimmung auch ist und dass es so eine Beziehung entsteht. Und da habe ich einfach gemerkt. Das ist so mein größter Flop. Das kam bisher so ein, zwei Mal vor, dass ich gemerkt habe, das matcht überhaupt nicht. Ich habe jetzt komischerweise nicht so richtig was verkackt. Ich habe mir das im Vorfeld auch mal überlegt. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass du irgendwie falsche Namen sagst.
Oh ja, genau.
Oh, das ist mir zum Glück noch nie passiert. Und das ist auch was ich versuche. Das ist mein Worst Case, dass ich der falsche Name sag oder irgendwie was falsch ausspreche. Und deswegen übe ich das auch immer und guck 100 Mal nach, habe ich es auch richtig. Und zum Glück ist das noch nie passiert. Ist das schon passiert?
Also bei einer Beerdigung habe ich mal innerhalb von irgendwie 2 Wochen zwei Frauen mit einem sehr ähnlichen Namen. Es war irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr. Also es, die haben sich um einen Buchstaben unterschieden. So Traude und Traudel mäßig. So. Und ich habe einmal, habe ich wirklich den falschen vorgelesen. Da haben sie komisch geguckt und dann habe ich es aber sofort gerafft und habe dann gesagt, oh, Entschuldigung, nee, natürlich. Und dann war das auch wieder okay, aber es, da, du versinkst ja fast im Boden, wenn dir das passiert. Und was du natürlich auf gar keinen Fall machen darfst, ist Namen falsch aussprechen. Also das ist auch immer mein Horror. Deswegen lasse ich immer die Leute ihre Namen mir oft vorsprechen. Also im Gespräch frage ich, wie heißt du denn und wie spricht man das aus? Und frage dann auch, wenn das, die Dame halt keine Ahnung, Jennifer heißt, dann oder Jessica, gibt es als Jessica und als Jessica und du kannst es am Wort nicht ablesen, aber du musst es halt irgendwie im Kopf haben, dass es richtig läuft. Und wenn du es verkackst, dann verkackst du es. Dann ist es halt einfach, dann bist du für immer der Doofe.
Da bist du Doofe, aber die Leute haben dann was zu erzählen. Aber ja, das ist zum Glück bei einer, mir noch nicht passiert bisher. Ich meine, was mich hart unter Stress gesetzt hat und zum Glück kein Flop wurde, aber fast einer hätte werden können. Ich hatte letztes Jahr eine Trauung in Kitzbühel von einem tatsächlich also Celebrity-Paar. Ja. Das war eine ganz abgefahrene Geschichte und ich habe ihn vor allen Dingen auch schon hart abgefeiert, also war so richtig Fanboy, das heißt, haben sich ja so zwei Rollen vermischt, einmal der Pfarrer, der die jetzt trauen soll und gleichzeitig einfach auch der Fan und war deswegen tierisch aufgeregt und alles war eigentlich gut vorbereitet bis zu dem Tag der Trauung und ich bin in diese katholische Kirche gekommen, so 20 Minuten vorher, wie ich es immer mache und habe gedacht, da ist halt jemand da, Mesnerin, Organist, alles schön warm und heimlich und es war nichts. Es war
nichts gar vorbereitet.
Nichts vorbereitet. Es war arschkalt in dieser Kirche. Es war dunkel, Scheiße. Ich habe nicht mal den Lichtschalter gefunden. Und irgendwann 10 vor, bevor die Hochzeit hätte eigentlich losgehen sollen, kamen dann mal die ersten Hochzeitsgäste und habe ich noch mit dem Bruder vom Bräutigam versucht, irgendwie das Licht anzuschalten. Und 2 Minuten davor kam die Mesnerin, so eine richtige Österreicherin, die so gar keinen Bock hatte auf diese Art für sie völlig wüstgläubige Hochzeit, die da gleich stattfindet. Wo dann drin auch Hip-Hop-Musik lief und alles natürlich ganz anders war als in ihrer katholischen Welt, da so in Kitzbühel. Und da ging mir richtig die Düse, weil ich gedacht habe, jetzt, wenn du es bei deinem Idol so verkackst, dann das verzeihst dir nie.
Ja.
Und es ging dann alles gut, aber das war echt, das war wirklich, wirklich krass und hat mich, also ich habe so geschwitzt, obwohl es Minusgrade hatte draußen. Es ging dann gut und die Leute haben sich einfach Decken umgeworfen und so, aber war echt Harakiri. Deswegen immer gut absprechen, nicht denken, es wird schon, sondern gute Planung ist das A und O.
Okay, der nächste Flop.
Der nächste Flop tatsächlich habe ich. Also ich habe, das sind die zwei, die ich dir jetzt erzählen kann.
Das sind die zwei Flops.
Ich hab tatsächlich, Hochzeiten laufen bei mir immer relativ, relativ flopfrei und ich hoffe, das bleibt auch noch so.
Gut. Also Paare, die nicht zueinander passen, sind vielleicht auch noch so ein Flop, aber...
Ja, aber also tatsächlich, ich sag ja, ich würde mir die Freiheit rausnehmen, da auch vielleicht sogar zu sagen, hey, mache ich jetzt eher nicht, so wie du es vorhin geschildert hast. Aber ich habe tatsächlich das Glück, dass ich bisher echt Paare hatte, wo ich immer gedacht habe, wo es passt. Ich hatte tatsächlich schon verrückte Hochzeiten, aber nie, wo ich sagen würde, das war jetzt ein Flop. Also ich hatte Trauungen von 2 Hippies auf dem Feld, ich hatte Trauungen auf einer Burg, ich hatte Trauungen, wo der Musikverein dann eingezogen ist, wo die Feuerwehr das Horn geblasen hat, all das, aber waren alles schön, keine Flops.
Ja, klingt gut. Nehme ich. Also bei mir sind auch Trauungen relativ flopfrei bisher.
Puh. Spricht vielleicht auch für uns. Man kann es ja auch als Lob nehmen.
Ja, natürlich, aber Selbstbeweihräucherung ist immer so ein bisschen
kommt nicht
schwierig.
Gut an, aber...
Aber an der Stelle muss ich auch sagen, wenn dir was Spaß macht, machst du es ja in der Regel gut. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass Hochzeiten mir einfach wahnsinnig Spaß machen. Und dann kommen immer die Leute hinterher und sagen, oh, das war so schön, ihr habt das so gut gemacht. Und oh, wo haben sie den her gehabt? Ja.
Ich meine, das ist vielleicht der Punkt, wenn ich dich da unterbrechen darf. Ich mir gerade auch da ein bisschen überlege, warum habe ich nicht schon mehr Flops erlebt? Tatsächlich auch mal die Kehrseite zu zeigen. Ich meine, die Brautpaare, die uns vielleicht jetzt auch zuhören gerade, die sehen natürlich am Ende Da sind Leute, die sich Mühe geben, die ihr großen Tag vorbereiten. Aber die Kehrseite ist auch, dass ich nirgends so unter Druck stehe wie bei Hochzeiten.
Oh ja.
Und die Kehrseite ist auch, dass ich tierisch perfektionistisch bei Hochzeiten bin und mich unglaublich unter Druck setze. Und vielleicht deswegen zum Glück nicht so viel schief geht, aber gleichzeitig ist die Anspannung enorm bei einer Hochzeit, auch deutlich mehr als bei einem normalen Gottesdienst, weil ich mir dessen bewusst bin, dass in dieser Hochzeitsgesellschaft, sage ich mal, 90% in der Regel mit der Kirche nicht so viel am Hut haben.
Ja.
Und ich das auch schon an den Gesichtern oft sehe, die hocken sich am Anfang so rein mit verschränkten Armen und so nach dem Motto, jetzt überstehen wir hier diese Stunde und danach können wir endlich Sekt trinken und es geht mal hier die Luzi ab.
Ja.
Und dieser Kampf, immer das Gefühl bei -10 bei den Leuten anzufangen und die durch Humor, durch eine gute Predigt, durch eine gute romantische Liturgie, die langsam auf +1, +2 hochzubringen, ihrem Bild, was sie von Kirche und vom Glaube haben, ist unglaublich anstrengend. Natürlich weiß ich, dass ich das eigentlich für Gott mache und aus Gottes Kraft heraus, aber praktisch mache ich Hochzeiten oft auch in einer unglaublichen Anspannung und mit einem unglaublichen Druck, dort jetzt zu performen. Und das ist vielleicht für euch auch mal ganz spannend zu hören, wie sieht eigentlich so die andere Seite aus. Und ich muss euch sagen, es ist schon ein krasser Druck, diesen Tag für die Menschen irgendwie schön machen zu müssen und es nicht verkacken zu dürfen. Ich finde es extrem anstrengend.
Und gleichzeitig ist es trotzdem die Situation, bei der du am besten missionarisch unterwegs sein kannst. Du kannst voll Menschen davon überzeugen, dass Kirche nicht Kacke ist.
Aber es ist anstrengend.
Ja, voll. Es gibt wenig Anstrengenderes.
Ja, ja, es ist so anstrengend, weil du eben bei -10 in der Regel anfängst, bei vielen, nicht bei allen natürlich, und dich dann so langsam hocharbeitest, aber es ist wirklich ein Arbeiten und mit viel Empathie, mit viel Witz, Humor verbunden, von dem du hoffst, dass er dann auch ankommt, deine Späße, ist ja auch nicht immer gesagt, und auch einfach deine Art zu predigen ankommt, deine Art zu sein. Ja. Es ist wirklich nicht ohne, ich möchte da nicht jammern. Wie gesagt, wir haben jetzt die meiste Zeit des Podcasts uns darüber unterhalten, dass es das größte Privileg ist und das ist es auch. Aber vielleicht ist gar nicht so schlecht, auch die andere Seite zu sehen, dass es wirklich auch saumäßig anstrengend ist für denjenigen, der die da hält.
Wie siehst du so, das ist so ein bisschen die Rolle des Pfarrers, ne? Aber wie siehst du so die Rolle der Kirchen? So als große Organisation, die hat sich ja schon auch bei dem Thema krass verändert.
Ja, also wie jetzt vielleicht rauskam auch in unserem Gespräch, ist, dass auch rein kirchenrechtlich sich da jede Menge getan hat. Mhm. Also ich habe noch angefangen als Vikar damals, da bin ich von Dekan, also unseren Chefs, zum nächsten Chef gegangen, um irgendwie eine Ausnahmegenehmigung zu kriegen, damit ich eine Hochzeit auf einer Burg machen kann, die kein offiziell eingetragener Gottesdienst dort ist.
Ja.
Und mittlerweile juckt das keine Sau mehr.
Ja.
Du kannst heiraten. Ob das alles kirchenrechtlich konform ist, das weiß ich immer noch nicht, aber du kannst es auf jeden Fall machen und die Leute machen es und da ist eine große Offenheit da. Kirche wandelt sich ja enorm und ich denke, jedem ist klar, dass wir da auch ein Stück weit Dienstleister sind und wenn wir noch wollen, dass Menschen gerne und sich für ihren besonderen Tag die Kirche haben, den Pfarrer haben und sich Gottes Segen wünschen, dann müssen wir uns auch verändern, da hat sich extrem viel getan. Gleichzeitig, was ich eher als Problem sehe, ist so unser Image.
Ja.
Also im Gegenüber zu dem, was faktisch schon möglich ist an Flexibilität, kursieren im Internet Gerüchte, dass wir immer noch im 19. Jahrhundert sind. Das fängt bei der Frage nach der Trauung von homosexuellen Paaren an und endet bei so liturgischen Sachen. Die Leute stellen sich, glaube ich, immer noch vor, dass sie bei uns nur Orgel kriegen, nur Kirche und nur alles nach einem ganz klaren Schema F.
Bekennt euch ihr Sünder.
Bekennt euch ihr Sünder und eine langweilige Predigt von einem alten grauen Mann, der einen dicken Bauch hat. So ist immer noch das Klischee.
Gut, das mit dem dicken Bauch haben.
Daran arbeiten wir hart und auch der Bart wird immer grauer. Aber trotzdem ist, glaube ich, deutlich geworden, dass wir da sehr viel flexibler werden. Aber mich frustriert das teilweise, dass sozusagen dieses mediale Bild von Kirche und gerade beim Thema Trauungen so negativ ist, weil faktisch sind wir mega dran interessiert, einfach diesen Tag mit euch zusammen besonders zu machen und da sind wir mittlerweile auch sehr flexibel und versuchen, diesen Tag einfach gemeinsam mit euch schön zu machen. Das ist die Realität bei 99,9% unserer Kolleginnen und Kollegen und gleichzeitig kämpfen wir da gegen ein unglaublich negatives Image an und das ist auch was sehr ermüdet, gerade beim Thema Hochzeiten.
Ja.
Und wo sich auch, ich möchte nicht freie Trauredner bashen, weil ich auch viele in meinem Freundeskreis habe, Aber gleichzeitig ist es natürlich für die auch immer so ein bisschen so eine Negativfolie. Also kommt zu uns freien TraurednerInnen, bei uns ist alles individuell, wir machen alles möglich, wo ich immer sage, Bro oder Sister, ganz ehrlich, das mache ich auch. Und
das ist letztendlich auch Quatsch. Auch die haben irgendeine Agenda, die haben irgendeine Form von Abläufen und machen nicht alles für dich
und
neu.
Und da wird alles in Rechnung gestellt. Also wenn ich denke, ich fahre teilweise mehrere Kilometer, gerade zu weiter entfernten Brautpaaren, nehme mir dann 2 Stunden Zeit, das kostet dir nichts. Klar, Kirchensteuer, okay, aber das wird dir da fürstlich in Rechnung gestellt. Und ich, wie gesagt, ich möchte nicht bashen. Ich finde es cool, was ihr macht, freie Trauredner da draußen, bitte nicht falsch verstehen. Aber es scheint immer so, wie wenn die Kirche das alles nicht machen würde. Und faktisch ist, wenn ihr das wollt, machen wir das auch. Also kein Problem.
An der Stelle des Podcasts sage ich normalerweise, heute habe ich wieder viel gelernt. Ich weiß nicht, wie viel wir heute wirklich neu war. Ich glaube, es war nicht so sehr viel und dennoch fand ich den Austausch total bereichernd. Vielleicht können wir nochmal zusammenfassen. Was sind für uns so die wichtigsten 5 Sachen abwechselnd, die eine tolle Hochzeit, eine tolle Trauung für uns ausmachen? Ganz unvorbereitet, einfach ganz spontan. Hast du Lust?
Ja, voll gern, klar.
Machen wir. Also mein Nummer 1 ist super tolle Paare. Die treffe ich nämlich in der Regel.
Mein Privileg ist und was ich hart feiere, ist, in die Gesichter der Gesellschaft zu schauen und einfach diese Nervosität, die bei einer Hochzeit ist. Ich liebe das.
Meine Nummer 2 ist der Moment, wenn du rauskommst und den Leuten signalisierst, jetzt wird's ernst, jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir quasi an die Trauung rangehen. Und da siehst du dann oft nur dieses fast schon ängstliche Glitzern in den Augen, was den Leuten übers Gesicht huscht, ja. Und wo du merkst, hey, das ist denen gerade richtig ein Anliegen.
Meine Nummer 2 ist tatsächlich das Ja-Wort. Also der Moment, wo sich die beiden das Ja-Wort geben vor Gott, das ist so besonders. Und da den Premium-Blick haben zu dürfen, den beiden ins Gesicht zu schauen und in diese ängstlich nervösen, aber vor allen Dingen freudigen Gesichter zu schauen, Nummer 2, unbezahlbar.
Meine Nummer 3 ist der Moment am Schluss. Entweder die Leute ziehen zuerst aus und ich nehme quasi das Brautpaar mit und habe noch so 3, 4, 5 Sekunden, um mich mit denen auszutauschen. Oder ich ziehe mit dem Brautpaar zuerst aus. Und dieser Moment, wo das Brautpaar so durchatmet, so wir haben es geschafft, da merkst du auch, da fällt so ein richtiger Druck ab. Und von mir fällt er dann auch ab, weil ich das Gefühl habe, jetzt ist alles erledigt, was erledigt werden muss. Und es tut einfach so gut, weil du merkst, wie dieser ganze Raum voll Liebe übergeflossen ist und wie der Funke übergesprungen ist und dass nicht alles falsch gelaufen ist.
Ja, Nummer 3 ist für mich, wenn die Eltern oder die Freunde die Fürbitten machen. Das finde ich immer so berührend, weil da ganz viel von der gemeinsamen Geschichte rauskommt und das mit Gott verwoben wird, das finde ich ganz arg schön, da einfach auch Teil davon zu sein, ist meine Nummer 3.
Nummer 4 ist bei mir der Segen des Brautpaars und den mache ich so, dass den niemand hört. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dämlich, aber ich brülle die nicht an, sondern ich stelle mich wirklich vor die und spreche den Segen leise, so dass nur die beiden, die sich da an den Händen halten, plus eventuell die drumherum stehenden Trauzeugen, wenn die beiden es möchten, das wirklich mitkriegen. Und das ist so ein ganz intimer Moment, wo ich glaube, dass da ganz viel auch Persönliches drin liegt und der so ein bisschen für alle anderen unverfügbar ist. Und das macht es für mich auch besonders.
Nummer 4 ist für mich jetzt ein persönlicher Punkt, der mir unglaublich Spaß macht. Ich komme bei Hochzeiten immer relativ casual. Ja. A, weil ich saumäßig schwitze und dann einfach, wenn ich einen Anzug anziehe, unterm Talar ich noch mehr schwitze. Das heißt, ich komme als Einziger in diese Kirche rein, wo alle festlich geschmückt sind, einfach mit einem T-Shirt.
Ja.
Und die Leute denken, was ist das jetzt für ein Typ? Und in die Gesichter zu schauen, wenn ich dann umgezogen bin, meinen Talar anhabe, entsprechend festlich aussehe, dann zu gucken, oh, der Mensch, der uns gerade Hallo gesagt hat, das ist der Pfarrer, der jetzt gleich die Zeremonie macht, das ist unbezahlbar, weil die dann eher so ein bisschen komisch gucken, vielleicht manchmal sogar so leicht verächtlich, was will der mit seinem Outfit jetzt hier, so kann der sich keinen Anzug leisten, wie gehört er da zu der Familie dazu und dann nachher zu merken, ja, das ist der jetzt, der die Zeremonie leitet, feiere ich hart, die Blicke sind unbezahlbar.
Krass, Sehr witzig. Ich habe letzte Woche überlegt, ob ich in Badehose zu einer Trauung gehe, weil es so warm war. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe es mich nicht getraut.
Man sieht es auch. Ich kann es dir verraten. Ich habe es nämlich einmal gemacht, dass ich in drei, was ich übrigens auch jetzt anhabe, falls euch HörerInnen interessiert, so eine leicht, so eine Dreiviertelhose halt. Ja. Und meine Frau hat gesagt, das darfst du nie wieder unter dem Talar anziehen. Das sieht scheiße aus, weil man dann einfach die Knöchel drunter sieht und auch so diese Sneakersocken, die ich dann anhatte, mit, zusammen mit irgendwie meinen schicken Anzugsschuhen, sah anscheinend gerade schlecht aus. Seitdem darf ich es nicht mehr machen. Mache ich jetzt auch nicht mehr.
Gut, wenn die Frau es untersagt, dann hast du keine Wahl mehr.
Das, ne? Das also, so viel zum Thema toxische Beziehungen.
Die Nummer 5 ist für mich einfach das erste Gespräch, das Kennenlernen, weil es ist mir so wahnsinnig wichtig, dass wir bis zu diesem Tag, wo es dazu kommt, dass all diese 4 Dinge, die ich davor gesagt habe, zustande kommen, einfach ein Weg zwischen liegt, wo wir miteinander ein Stück gehen und uns kennenlernen und miteinander in Kontakt und in Beziehung kommen und wo ich ein Gespür bekommen kann. Und es ist so wertvoll, Gespür für Menschen bekommen zu können. Und ich glaube, das ist auch beruht auf Gegenseitigkeit, denn oft kommen die Leute ja nach der Trauung doch irgendwann mal wieder. Ja. Bringen Kinder mit zum Taufen und sonstiges. Und da sehe ich einfach, dass das sehr viel wert ist.
Witzig, dass du das zum Schluss sagst mit den Kindern, weil genau das ist mir nämlich mein Punkt Nummer 5 für mich. Ein Riesenprivileg ist, wenn du von den Paaren, die du getraut hast, wenn man sich dann wieder sieht.
Ja.
Die dann ihr Kind taufen lassen, das hatte ich jetzt 1-2 Mal, dass die dann auch ihre Kinder haben taufen lassen, dass man sich dann in der Kita wieder sieht, in unserer evangelischen Kita, dass dort die Kinder da sind und man sich dann bei Elternabende und so weiter wieder sieht, ist so zu sehen, diese Menschen darüber hinaus zu begleiten, was aus dieser Ehe so entsteht und dass man sich danach immer wieder begegnet, das ist ein Riesenprivileg. Wie gesagt, man ist so Teil dieser Familiengeschichte ein Stück weit.
Ja.
Und das ist eine brutale Ehre.
Sag mal, eigentlich könnten wir doch mal eine Folge zur Taufe machen, oder?
Ja, können wir die Fortsetzung machen.
Können wir spontan tun.
Keine Flops erlebt, muss ich mir gerade überlegen.
Bei Taufen habe ich schon Flops erlebt, aber das wollen wir jetzt nicht vorhergreifen. Ich würde sagen, wir haben heute ganz lang über Hochzeiten gesprochen. Wir haben den krönenden Abschluss zum Schluss, dass eventuell irgendwelche Kinder dann zur Taufe wieder zu uns kommen dabei. Und an der Stelle sage ich Tschüss und bis in 2 Wochen. Wenn ihr was von uns sehen wollt, dann guckt auf jeden Fall auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Schaut bei Spielspaß, Wutanfall und beim Pfarrer aus Plastik vorbei. Und schaut euch an, was wir da so treiben. Wir werden euch auf jeden Fall, wenn wir eine Folge zur Taufe machen, auch in unserem Instagram-Kanal informieren. Dann würde ich sagen, Tschüss und bis bald.
Bis bald, war mir eine Ehre.
Der Evangelischen Kirche der Pfalz.